Am vorigen Sonntag hatte ich schon gesagt, und wir wissen es natürlich alle, wir machen ja Tag aus und Tag ein unsere Erfahrungen damit. Und manchmal sind wir beeindruckt davon, manchmal atmen wir durch und manchmal strengt es uns an und es macht uns so leicht genervt. Beides ist möglich. Es ist Herbst. Der Herbst zeigt eben auch seine ungemütliche Seite. Insofern passt das im November natürlich ganz gut mit dem Volkstrauertag und mit dem Totensonntag. Und heute gibt es also zusätzlich den weltweiten Gebetstag für verfolgte Christinnen und Christen. Ausgerechnet am 9. November, an dem wir auch an der Pogromnacht arbeiten innerlich und daran denken, was 1938 mit unseren jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern geschah. Noch einmal die Einladung von dieser Stelle, heute Abend um 18 Uhr an der neuen Stadtbibliothek, dem Ort der alten Synagoge zu sein und diesem Ereignis der Religionsverfolgung auch zu gedenken. Religiöse Verfolgung ist aber nicht nur antisemitisch. Sie trifft, wie wir eben gesehen haben, auch unsere Geschwister in der Welt, unsere Geschwister, unsere Christinnen und Christen, mit denen wir zusammen in der Nachfolge Jesu stehen. Und wir machen uns oft kein Bild davon und deswegen rücken wir dieses Thema heute bewusst in den Vordergrund. Es ist ja kein neues Thema. Ich lese uns einen Text aus der Apostelgeschichte vor und daran merken wir, dass dieses Thema mit zur DNA unserer Religion gehört. Apostelgeschichte 4, Abvers 23. Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zur versammelten Gemeinde. Sie berichteten, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das gehört hatten, wandten sie sich an Gott. Alle zusammen beteten sie: Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen, mit allem, was darin ist. Du hast unseren Vorfahren David, dein Diener, durch den Heiligen Geist sagen lassen: Warum sind die Völker in Aufruhr geraten? Wozu schmieden die Nationen sinnlose Pläne? Die Könige der Welt haben sich aufgelehnt, die Machthaber haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Tatsächlich ist es hier in dieser Stadt genauso gekommen. Herodes und Pontius Pilatus, Heiden und Menschen aus dem Volk Israel haben sich verbündet gegen Jesus, deinen heiligen Diener, den du zum Christus gemacht hast. Sie haben das ausgeführt, was du in deiner Macht und nach deinem Plan schon längst vorherbestimmt hast. Herr, höre jetzt, wie sie uns drohen. Hilf uns, deinen Dienern, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Strecke deine Hand aus und heile Kranke. Lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus. Nachdem sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Der Heilige Geist erfüllte sie alle und sie verkündeten das Wort Gottes mutig und offen. Petrus und Johannes hatten einen an Kinderlähmung erkrankten Menschen wieder gesund gemacht. Sie beiden hatten ihn geheilt. Und dann haben sie vor vielen Leuten von ihrem christlichen Glauben erzählt. Und sie haben natürlich auch zu diesem Glauben eingeladen. Und das missfiel natürlich denen, die das Judentum religiös anführten, weil sie merkten, es ist etwas Neues und etwas anderes, was nicht zu ihrem Glauben gehörte, was nicht passen wollte zu der Art und Weise, wie sie ihren Glauben lebten. Und sie nahmen die beiden Apostel fest und sie verhörten sie. Dann ließen sie allerdings Petrus und Johannes auch sehr bald wieder frei, weil sie Angst hatten vor dem Gegenwind aus der Bevölkerung. Aber sie legten Petrus und Johannes Redeverbot auf. Sie sollten nicht weiter von ihrem Glauben erzählen. Das wollten sie nicht. Und dazu ließen sie sich nicht überreden, die beiden Apostel, und sagten: Nein, das werden wir nicht tun. Trotzdem, sie durften gehen. Und was taten sie als erstes, nachdem sie wieder freigelassen worden sind? Sie gingen sofort zur versammelten Gemeinde. Also offensichtlich war es so, dass die Gemeinde sich versammelt hat, beieinander war, während die beiden Apostel verhört wurden und festgesetzt waren. Da gingen also jetzt die beiden hin, als sie wieder freigelassen wurden. Sie fanden dort natürlich auch sofort Aufnahme und sie berichteten dann von dem, was die jüdischen Autoritäten ihnen gesagt hatten. Das heißt, in der Gemeinde wird den Realitäten ins Auge geschaut. In der Gemeinde ducken sich die Leute vor den Problemen nicht weg, sondern sie stellen sich der Wirklichkeit. Auch und gerade dann, wenn es eng wird und wenn die Verhältnisse widrig sind. Und sie haben eine ganz besondere Art, mit diesen Dingen, die sie da vor Augen haben, umzugehen. Sie beweinen sich nicht gegenseitig. Sie sagen sich nicht gegenseitig, wie schlimm das doch alles ist, was sie da gerade durchmachen müssen. Sie stellen auch keinen Aktionsplan auf, um diesen Gegenwind irgendwie wegzukriegen, um dagegen vorzugehen. Sie machen etwas anderes. Sie tun das, wozu wir uns heute Morgen hier auch versammelt haben. Sie beten. Sie beten. Das ist für sich genommen schon mal eine ganz besondere Reaktion. Sie ist deswegen besonders, weil sie nicht bei den schlimmen Verhältnissen bleibt, die da sind. Und sie ist deswegen besonders, weil der Inhalt dieses Gebets, was wir eben gehört haben, ein ganz besonderer Inhalt ist. Dieser Aufbau des Gebetes ist eindrücklich. Und lasst uns deswegen dieses Gebet noch einmal kurz anschauen. Das Gebet unserer frühen Geschwister beginnt nicht mit einem Dank für die Freilassung von Petrus und Johannes. Das wäre ja denkbar gewesen, ja? Dass sie sich zusammensetzen und erstmal Gott Danke sagen dafür, dass sie wieder freigekommen sind, die beiden. Und nicht weiter verhört werden oder Schlimmeres passiert ist. Sie versammeln sich auch nicht mit der Bitte darum, dass sie jetzt in Zukunft vor solchen Repressalien bewahrt werden sollen. Dass das aufhört mit diesem Gegenwind. Erst einmal tun sie etwas anderes. Sie verehren Gott in seiner Schöpfermacht. Das ist sehr besonders. Sie beginnen ihr Gebet mit einem Lobpreis. Am vorigen Mittwoch waren wir in der guten Stunde zusammen und haben diesen Aspekt des Gebetes miteinander bedacht, wie wichtig es ist und wie gut es ist für uns selbst und natürlich auch wahrscheinlich für unseren guten Gott, dass er gelobt wird, dass wir uns ausrichten auf ihn und ihm sagen, was er Gutes tut. Also, die Geschwister damals beginnen ihr Gebet mit Anbetung. Mit Anbetung des guten Gottes und des Herrn, des Schöpfers, Himmels und der Erden. Alles liegt in seiner Hand. Und nach diesem Lobpreis erinnern sich die frühen Christinnen und Christen an die Erfahrungen aus der Geschichte des Gottesvolkes. Und sie greifen damit Worte des zweiten Psalm auf. In den Psalmen haben sie gelesen, was König David gebetet hat. Und wie er auf Widerstand gestoßen ist und wie er damit umgegangen ist. Und seine Sicht der Dinge verbinden die Leute jetzt mit der versammelten Gemeinde, die hier und jetzt ihr Leben leben müssen. Und erst dann stellen sie Gott ihre aktuell bedrohte Situation vor. Und jetzt ist besonders interessant, worum sie Gott in ihrer angespannten Lage bitten. Sie bitten nämlich um Hilfe zur Verbreitung der christlichen Überzeugung, die natürlich auch immer eine Einladung zum christlichen Glauben ist. Darum geht es ihnen. Diese Verkündigung, das ist das Wichtige, was sie im Kopf haben. Der christliche Glaube soll bekannt werden, auch unter den Bedingungen, in denen sie leben und gerade in diesen Bedingungen. Und ihre zweite Bitte ist, dass diese Verkündigung des Glaubens, des Evangeliums, flankiert wird mit Zeichen, die das untermauern. Unseren frühen Glaubensgeschwistern ging es also nicht primär darum, dass der Widerstand, unter den sie litten, aufhört. Ihr erstes Gebet ist auch nicht der Dank dafür, dass Petrus und Johannes freigekommen sind. Wichtig ist ihnen, dass sie als Dienerinnen und Diener Gottes Hilfe zur Verkündigung des Wortes Gottes bekommen. Und diese Verkündigung möge durch Zeichen, die Jesus dann wirkt, begleitet werden. Das ist ihr Gebet und ihre Bitte. Darum ging es ihnen. Jetzt kommen wir heute Morgen zusammen zum Gebet für die verfolgten Christinnen und Christen. Wir stellen uns damit einem Thema, das in der Kirchengeschichte von Anfang an da ist und die ganze Kirchengeschichte durchbegleitet. Mal mehr und mal weniger, mal mehr hier und mal mehr woanders. Im Weltverfolgungsindex, den wir, glaube ich, gleich nochmal sehen werden, bekommen wir einen Eindruck davon, wie es im Augenblick aussieht, wo Verfolgung in dieser Welt besonders stark ist. Und eine spezielle Situation werden wir gleich auch nochmal uns anschauen, am Beispiel von Myanmar, werden wir sehen, wie dort die Verfolgung real ist. Und wir wollen beten. Diese kleine Geschichte aus der Apostelgeschichte kann uns dafür eine Richtung angeben. Letztlich geht es darum, dass die christliche Botschaft in der Welt bekannt wird. Und darum, dass erlebt wird, dass unser Herr Jesus immer noch in dieser Welt wirksam ist. Dass er heilt, dass er befreit, dass er Halt gibt, dass er Perspektiven zeigt, dass Glaube, Liebe und Hoffnung immer noch wichtige Aspekte des Lebens sind, die das Leben bereichern und beflügeln. Dass er Frieden schenkt. Frieden, von dem wir in der Bibel immer wieder lesen. Gerade auch unter den widrigen Bedingungen in der Verfolgung soll das geschehen, aber auch bei uns. Eigentlich haben wir doch alle Freiheiten. Und trotzdem sind wir so unbeholfen, oft in einer freien und satten Gesellschaft zu unserem Glauben zu stehen und ihn zur Sprache zu bringen. Deswegen wieder die gute Stunde. Wir wollen uns nächsten Mittwoch zusammensetzen und uns Gedanken machen, wie können wir das machen? Wie können wir über Jesus reden? Denn auch hier, unter unseren Bedingungen, soll doch das Evangelium verkündet werden. Was ein solches Gebet, zu dem wir uns heute versammeln, bewirken kann, das lesen wir in der Apostelgeschichte. Nachdem sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Der Heilige Geist erfüllte sie alle und sie verkündeten das Wort Gottes mutig und offen. Ob da nun gleich die Erde bebt, möchte ich nochmal in Frage stellen. Aber dass wir befreit werden, von unserem Glauben zu reden und zu ihm zu stehen, wir hier und unsere Christinnen und Christen in der Welt, woanders, unter anderen Bedingungen, dass das geschieht, das kann unser Gebet sein. Das ist unser Gebet für unsere bedrängten Geschwister in der Verfolgung und es kann uns mit ihnen verbinden. Das Evangelium will in die Welt. Gott will ja, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen.